Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Herzlich willkommen zurück hier an unserer gemütlichen Bar. Und Johannes, wir setzen unser Gespräch von letzter Woche fort. Ich freue mich schon sehr drauf.
Ja, genau. Wir haben hier wieder Stefan zu Gast, Stefan Leisner von SFC Energy. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du wieder die Zeit gefunden hast, hier zu uns zu kommen.
Ja, sehr gerne. Freut mich. Danke für die Einladung.
Genau. Wir haben ja letzte Woche schon einiges über SFC Energy, über die Historie erzählt, gesprochen, darüber, dass das ja alles mit Methanol-Brennstoffzellen angefangen hat. Und da haben wir schon angedeutet, dass es diese jetzt auch die Erweiterung seit einigen Jahren in den Wasserstoffbereich gibt. Und da stellt sich natürlich die Frage, macht oder ist es da möglich, quasi das Erfolgsrezept von SFC Energy im Methanolbereich 1:1 zu kopieren und quasi das alte Playbook rauszuholen und dann einfach nochmal im Wasserstoffbereich ja, durchzuführen? Geht das so einfach? Und da bist du natürlich genau der Experte, also, um das zu sagen, was man da anpassen muss.
Ja, sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, auf dem Papier ist das wirklich genauso möglich, 1:1 das ganze Erfolgsmittel zu nehmen, zu nutzen und das wieder in den Markt rauszutragen und dann entsprechend auch hier den entsprechenden Umsatz und das Wachstum zu generieren. Die Realität sieht ein wenig anders aus. Und da gibt es einfach verschiedene Gründe letztendlich. Also wir, wie in der letzten Folge gesagt, wir haben ja so ein bisschen den Ursprung im Methanolbereich und hier sind wir halt viel im netzfernen Bereich. Ja. Das heißt, hier werden die Brennstoffzellen meistens eingesetzt als Stromversorgungsgeräte, wie eben früher im Caravaning, heute in den Videotürmen dieser Welt. Das heißt, wenn ihr mal jetzt mal nach draußen schaut, während ihr das Webinar hört oder so, den Podcast hörst, und so Videotürme seht, wo ein Solarpanel dran ist, ist zu 99% eine Brennstoffzelle für uns verbaut. Und das sind eben so Anwendungen, da geht es darum, die müssen dauerhaft laufen, die müssen Energie produzieren, wenn Solar nicht ausreicht, die Batterien runter sind und der Betriebsstoff muss leicht austauschbar sein. Die Leistung 100, 500 Watt im Max, also auch keine hohen Ströme. Das heißt, da ist die Methanoltechnologie perfekt geeignet für. Und da hat man im Wasserstoffbereich halt andere Themen oder andere Vorteile oder Nachteile oder anderes Setup, was man beachten muss. Heißt, da haben wir andere Märkte, andere Zielgruppen, andere Kunden. Und die Technologie funktioniert an sich. Ne? Die Technologie ist auch relativ ähnlich, aber die Anwendungen und die Märkte sind halt sehr unterschiedlich bis komplett unterschiedlich.
Ja.
Und das macht es eben schwieriger.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil das ist doch wahrscheinlich, könnte ich mir jetzt vorstellen, einer der größten Unterschiede, wenn man sich so anschaut, klar jetzt auch nicht die riesigen Stückzahlen, aber wenn man sich jetzt halt Wasserstoff, Brennstoffzellen für PKWs anschaut, von Toyota oder von Hyundai oder sowas, da ist es ja jetzt nicht so fern der Realität, dass man sagt, ja gut, da kostet allein das Brennstoffzellensystem eben halt 20.000 Euro oder mehr. Und wenn man jetzt irgendwo so eine Anzeigetafel an der Autobahn hat, da werdet ihr wahrscheinlich nicht eine Brennstoffzelle für 20.000 Euro verkaufen können dafür, oder?
Genau, korrekt. Genau. 20.000 Euro ist im Toyota-Bereich auch noch ein bisschen schön gerechnet. Also da gibt es eben also Anforderungen vom Markt, letztendlich Kostenthemen auch und Leistungsthemen, aber halt auch genau die Anwendung letztendlich. Also was wir gar nicht machen, das ist, glaube ich, auch wichtig, wir sind nicht im Automotive-Bereich tätig. Das haben wir uns von Anfang an nicht auf die Fahne geschrieben. Lustigerweise hatten wir mal Auditoren von Volkswagen hier im Haus. Die haben uns ziemlich zerrupft. Die sind gekommen und dann haben sie sich gleich, wir fangen ganz von vorne an, bei Stufe 1 der Qualifizierung sozusagen als Lieferant. Das ist halt nicht unser Metier. Ne? Also wir sind eben in Anwendungen drin, im Wasserstoffbereich, die so Richtung 1 bis 50 bis 200 kW gehen. Und hier im Fokus mit den kleinen Produkten, würde ich sagen, 1 bis 20 kW im Backup-Bereich. Das heißt, Anwendungen wie Telekommunikation, Energietechnik, Öl- und Gastechnik, wo eben Backup benötigt wird, Notstrom für 3 bis 6 Tage und sonstiges. Da sind die Wasserstoffthemen bei uns im Haus. Ne? Das ist, also da werden die sozusagen vertrieben hin oder verbaut. Und da gibt es auch schon sehr, sehr gute Referenzen in Europa letztendlich, wo eben Brennstoffzellen verbaut sind, wo es eben nicht wirklich weiß, jemand weiß, dass es eher ein bisschen Nischenmärkte. Aber es macht halt das Volumen dann aus am Ende des Tages. Ne? Also von den verschiedenen Nischen gibt es halt dann verschiedene Netzbetreiber, verschiedene Telekommunikationsbetreiber. Und die kannst du natürlich angehen und schauen sozusagen, wie da der Status ist. Und aber das macht es halt auch eben schwierig, weil du bist ja sozusagen aus deinem 100 Watt oder 500 Watt Denken in der Off-Grid-Branche ist halt komplett anderes Setup, wenn du jetzt halt da irgendwie an Netzbetreiber gehst oder Energieversorger oder Gasversorger, die dann die Produkte nicht kennen und die Firma nicht kennen und du kommst mit der neuen Technologie rein, die auch noch unbekannt ist, dann macht es natürlich das Leben nicht einfacher im Vertrieb. Ne?
Was ist denn dann der Hauptunterschied jetzt zwischen diesen kleinen Brennstoffzellen mit Methanol und den Wasserstoffbrennstoffzellen? Ist es einfach die Leistung, die dann unterschiedlich ist? Gibt es da noch andere Unterschiede? Weil, also ich könnte mir vorstellen, natürlich, Methanol ist halt einfacher wahrscheinlich zu handeln, oder? Das heißt, ich weiß gar nicht, wie das mit den Kosten ist, ob Methanol dann auch billiger ist.
Genau,
aber was spricht denn dann für Wasserstoffsysteme so ungefähr?
Genau, da ist es eben so ein bisschen der, also einmal sozusagen hat man das Thema natürlich Logistik und Handling, also Betriebsstoff, wenn man das betrachtet, ist an sich Methanol natürlich sehr gut zum Transportieren. Das ist leichter als Wasser. Ein Liter wiegt etwa 0,79 Kilo, ne? Also ein bisschen leichter als Wasser. Das heißt, das Handling an sich ist sehr einfach. Du hast diese Tankpatronen von uns, die wir mit auch vertreiben, sozusagen, die für uns produziert werden. Und das schließt du einfach über einen Handanschluss an und das System kann loslaufen. Also handlingmäßig wirklich ein klarer Vorteil. Im Wasserstoffbereich hast du halt Flaschenbündel, die halt dann, vor allem der Speicher an sich, ist halt einfach viel Gewicht. Also so eine 50-Liter-Flasche auf 300 Bar wiegt 70 bis 80 Kilo, ne? Und du hast einen Energieinhalt von circa 18 Kilowattstunden, was wir netto rausbekommen nach Verlusten. Das heißt, das spielt natürlich ganz klar in die Karten für Methanolbrennstoffzellen. Der Nachteil ist, wenn man nochmal die Technologie vergleicht, wir haben beide Technologien im Haus, also Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stacks und Methanol-Stacks. Und die Funktionalität ist eigentlich gleich. Das heißt, beide sind Niedrigtemperatur-PEM-Stacks und arbeiten bei so 75 bis 80 Grad Celsius. Der Unterschied ist, dass du sozusagen Methanol am Stack aufcracken musst erstmal, sozusagen das Wasserstoffproton rausziehen musst und dadurch brauchst du Aktivierungsenergie. Das benötigt sozusagen ein Edelmetall als Aktivator, ne? Und das macht es entsprechend teurer. Das heißt, du hast beim Stack hast du etwa 8 bis 10 Mal mehr Kosten pro Kilowatt im Methanolbereich als im Wasserstoffbereich. Bei kleinen Leistungen ist dieses Delta auch da, aber du hast halt Komponenten, also die Systemkomponenten oder die Modulkomponenten, eben wie Pumpen und Schläuche, sind einfach günstig. Das heißt, da hast du weniger Systemkomponenten als im Wasserstoffbereich. Das heißt, da ist es interessant, aber wenn die Leistung höher wird, wenn man jetzt auf 5 kW gehen würde, hättest du die Kosten einfach würden im Stack-Bereich explodieren in der Technologie. Und dadurch hast du halt dann den Vorteil in der Investition im Gerät, im System, aber halt die Betriebsstoffnachteile. Das ist halt so ein bisschen die generelle Technologieunterscheidung, was so die Kostentreiber sind.
Wie schätzt du denn die Entwicklung für die nahe und mittlere Zukunft jetzt ein? Wir sind ja in einer Phase, wo speziell der Wasserstoffmarkt jetzt ja ganz schön in so einer Konsolidierung steckt. Seit ja mindestens irgendwie 2 Jahren oder sowas, ja, hat man ja nicht das Gefühl, es geht jetzt nennenswert nach oben mit dem Wasserstoffmarkt. Ja, jetzt gibt es vielleicht so die ersten zarten Pflänzchen, die so darauf hindeuten, dass da irgendwie der Frühling jetzt kommen könnte und so, aber die sind schon noch wirklich sehr zart, man muss aufpassen, dass da keiner drauf tritt. Also der Ausblick auf der einen Seite für eure Methanolbrennstoffzellen und auf der anderen Seite für eure Wasserstoffbrennstoffzellen. Wie schätzt du das ein? Weil ja, ist ja auch kein Geheimnis, ganz und gar nicht, dass ja es zum Beispiel letztes Jahr jetzt auch einen Wettbewerber von euch, der auch aus dem Münchner Raum so gekommen ist, ja im Endeffekt auch nach vielen Jahren eigentlich halt zerbröselt hat. Ja. Und die nicht mehr jetzt quasi halt auf dem Markt dabei sind. Ja, wie sind eure Befürchtungen oder vielleicht schöner gesagt Hoffnungen für die Zukunft, sowohl jetzt auf der Methanol-Seite als auch auf der Wasserstoffseite?
Ja. Na, ich glaube, generell stehen wir als Unternehmen sehr gut da. Wir sind profitabel, wir sind gut finanziert, wir sind SDAX gelistet. Das heißt, wir haben uns sehr, sehr gut entwickelt, sind schnell gewachsen in den letzten Jahren, muss man ja sagen. Und generell sehe ich sozusagen das gerade im Methanol-Bereich, sehe ich sehr positiv. Wir haben hier sehr gute Märkte gefunden. Wir haben die Diversifizierung in den Anwendungen, in den Märkten, aber auch regional gesehen expandieren wir in verschiedenen Regionen. Wir waren zwar schon immer weltweit tätig, aber halt im Rahmen des Machbaren. Das heißt, mit wenig Geld investiert, versucht alles Mögliche rauszuholen. Das klappt halt so halb gut, wenn man irgendwie von Alaska bis hin nach Neuseeland arbeiten will, ne? Da haben wir heute ganz andere Möglichkeiten, auch finanziell gesehen. Das heißt, diese Expansion regional und auch auf die Anwendungen ist heutzutage eigentlich unsere Kernaufgabe, dass wir sozusagen einfach das Wachstum vorantreiben. Und das sehe ich im Methanol-Bereich, den Ausblick sehr, sehr gut. Da ist einfach, haben wir viele gute Referenzen. Es gibt Anwendungen, die funktionieren, die sind perfekt für die Brennstoffzelle. Und es gibt noch sehr viele Märkte, die noch nicht erschlossen sind. Ne? Und die erschlossenen Märkte sind auch noch Wachstumsmärkte. Das heißt, man hat einfach ein sehr gutes Marktumfeld. Was da vielleicht irgendwann kommt, ist Wettbewerb, muss man ja sagen. Aktuell wir screenen natürlich, mal schauen, was verfügbar ist und so weiter. Aber sehen da noch nicht wirklich große Wettbewerb auf dem Markt, weil ich meine, das ist einfach auch ein sehr nischiges Thema, wo man erfolgreich ist. Und da muss halt erstmal reinkommen auch.
Ja.
Im Wasserstoffbereich sehe ich es schon auch, dass wir sozusagen jetzt gerade am Zahn der Zeit sind. An sich ist die Technologie ja unabhängig vom Wasserstoff zu betrachten. Was der Vorteil ist sozusagen oder was das Gute ist an dieser Entwicklung mit Wasserstoff sozusagen als Technologie, die ja, für alles gesehen wurde, hat es einfach bei sehr vielen Unternehmen in den Fokus gerückt. Auch wenn jetzt viele wieder rausgehen, das ist ja so ein typischer Hype, die Konsolidierungsphase. Es gibt einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, mit Wasserstoff zu arbeiten. Es wurde viel mehr in der Zeit jetzt auch entwickelt, umgesetzt. Regularien als Beispiel, aber auch erste Pipeline installiert und live geschalten. Und das Thema dauert einfach länger. Das ist ja bei jedem Hype, da wollen Leute morgen Umsatz sehen, übermorgen ist das ganze Thema dann in der Masse sozusagen. So schnell geht es ja meistens nicht. Das war ja bei der Energiewende ähnlich, ne? Und ich sehe Wasserstoff halt als eine Kerntechnologie sozusagen in auch der Energiewende und auch sozusagen für die Energieversorgung. Und das wird nicht weggehen, das ist da. Es wird nicht alles auf Wasserstoff gehen. Für uns natürlich das Gute ist, wir kriegen mehr Wasserstoff, es gibt mehr Lieferanten. Grüner Wasserstoff wird immer mehr verfügbar. Das ist ja auch ein Thema, was richtig ist. Früher gab es nur grauen, heute gibt es grünen Wasserstoff. Und die Anwendungen, die wir bedienen, das ist auch eigentlich was relevant ist mit dem ganzen Thema, was in der Ukraine passiert, mit dieser ganzen, ja, sich politisch werden, aber sozusagen diese Kriegssituation, die einfach Unsicherheiten bei uns auch schürt in der westlichen Welt, plus jetzt den Thema in Berlin, was war. Also allein das, Absicherung von Infrastruktur, Backup-Anlagen, das ist ja nichts, was zusammen gekoppelt ist mit Wasserstoff an sich. Ne? Also für uns ist eben Wasserstoff Betriebsstoff und der Markt an sich ist da für Lösungen, die mit Wasserstoff arbeiten. Von daher sehe ich da auch noch einen sehr großen Bedarf. Und ja, ich meine, andere Firmen, verschiedene Firmen kommen und gehen. Das haben wir schon oft gehabt. Ich meine, bei uns war es auch mal knapp, wenn man sich mal den Aktienkurs anschaut, irgendwie 2016 oder so. Das sah jetzt nicht so rosig aus. Ne? davor hat es irgendwie schon andere erwischt, wie Webasto, die rausgegangen sind und so weiter. Also ja, das ist halt leider so ein bisschen die Thematik, wenn man sich überambitioniert und nicht die Kosten im Griff hat. Und das haben wir aber. Und das ist eben so ein bisschen der Vorteil. Wir können es tragen. Wir müssen uns verbreitern im Portfolio. Wir müssen uns diversifizieren. Und wir haben die Möglichkeiten, würde ich sagen, uns entsprechend aufzustellen. Deswegen, die Wasserstoffgeschichte ist bei uns auf jeden Fall erst am Anfang als am Ende. Ne? Was ja auch ein Bild zeigt, ist, dass wir letztes Jahr, vorletztes Jahr schon, 2014 von Ballard Power, also von Ballard sozusagen, eine Entity dazu gekauft haben in Dänemark, die das Thema weiterspinnt. Also sozusagen einfach diese weitere Produkte ins Portfolio geholt, neue Märkte erschlossen, regionale Expansion. Das ist ja Teil der SFC-Story.
Ja. Habt ihr dann auch so Synergieeffekte jetzt gerade mit den verschiedenen Technologien? Du meintest ja, es ist ja eigentlich alles PEM-Brennstoffzelle. Aber andererseits ist natürlich so, wenn du da Methanol in eine Wasserstoff-Brennstoffzelle reinkippst, dann funktioniert die nicht mehr so lang. und umgekehrt wahrscheinlich auch. Insofern gibt es da Synergieeffekte oder ist es wirklich so, dass man sagt, ja gut, irgendwie das Konzept ist ähnlich, aber eigentlich in den Grundlagen muss man alles neu entwickeln.
Ja, also will ich schon sagen, ich meine, der Teufel steckt im Detail. An sich sind die Technologien ähnlich, weil einfach die Messpunkte vielleicht gleich sind oder die Ranges sozusagen. Das heißt, die Technologie an sich, also das Niedrigtemperatur-PEM heißt einfach, dass es in einem gewissen Temperaturspektrum läuft und auf der anderen Seite halt die Reaktion an sich, ein Wasserstoffproton durch die Membran durchläuft und Elektron abgenommen wird über einen Leiter. Ne? Das ist auch die größte Gemeinsamkeit, was man hat. Alles andere ist Betriebsstoffzufuhr, Sicherheitstechnik, Messtechnik, Betriebsstrategie sozusagen, ist ja alles voneinander getrennt. Vielleicht von außen hin versucht man auch wieder das Ganze zusammenzuführen, indem wir Protokolle haben, die nach außen geführt werden, die gleiche Sprache sprechen und die gleichen Punkte rausgeben, aber das war es auch schon. Auch die Integration ist einfach komplett eine andere. Ich meine, klar, ein Gehäuse gehört drumherum, das heißt, da ist wieder eine Gemeinsamkeit, aber das war es auch schon meiner Meinung nach. Ne? Mhm. Von da muss man schon schauen, dass man auch diese Produktpflege mit im Haus hat sozusagen und es auch umsetzen kann. Das heißt, wenn man da wirklich auf einem Produkt ist, und ihr habt es angesprochen, Unternehmen, die vom Marktgang sind, wenn man sich da zu sehr verkünstelt in Lösungen und in Ansätzen und versucht für jeden Kunden was Eigenes zu bauen, dann irgendwann hast du einfach dieses Thema Reproduzierbarkeit, Nachverfolgbarkeit, Änderungsmanagement, das fällt dir irgendwann auf die Füße. Ne?
Ja.
Das versucht man halt eben durch diesen Modulbau, durch diese Standardisierung zu vermeiden. Das heißt, unsere Module sind ja alle baugleich so in der Art, also von der entsprechenden Technologie. Ne? Und wir versuchen eben drumherum zu customizen oder zu kundenspezifisch anzupassen. Ja. Die Grundmodule sind immer gleich und die sind entwickelt und fertig und die bauen wir in einer Baureihe, die einfach auch skalierbar ist.
Ja, ja. Eine Frage noch, du hast schon angesprochen, eben dieses Anwendungsbereich oder dieser Markt für euch, eben halt Notstromversorgung oder halt Backup-Power. Und du hast natürlich auch die Chancen jetzt schon erwähnt, die jetzt gerade für diesen Markt auch entstehen. Auf der anderen Seite, ich könnte mir denken, wenn ihr in diesem Markt sehr stark aktiv seid, dann habt ihr es wahrscheinlich, so ist meine Vermutung, aber korrigiere mich da gerne, wenn es nicht so ist, dann habt ihr es wahrscheinlich viel mit öffentlichen Auftraggebern zu tun. Das ist auf der einen Seite wahrscheinlich irgendwie halt Verwaltungsaufwand, man muss dann an irgendwelchen Ausschreibungen teilnehmen und bla bla bla. Das ist alles vielleicht nervig, aber ja wahrscheinlich halt handelbar. Aber besteht da nicht auch das Risiko in diesen ganzen politischen und globalpolitischen Verwerfungen, die zurzeit schon da sind oder schon absehbar sind, dass die in der nächsten Zeit noch auf uns zukommen werden, so ein bisschen halt unter die Räder zu kommen? Jetzt rein plakatives Beispiel, ja, es gibt irgendwie eine Ausschreibung halt für Notstromaggregate aus Russland quasi und dann gibt es plötzlich halt Russland-Sanktionen quasi und das ganze Geschäft ist tot. Oder vielleicht gibt es ja jetzt gerade halt ähnliche Dinge mit Iran oder mit Israel oder wie auch immer. Und das sind natürlich alles halt schreckliche Geschichten. Aber da wird wahrscheinlich auf jemand wie euch dann wahrscheinlich von politischer Seite wenig Rücksicht genommen, könnte ich mir denken, oder?
Also, leider nein, ja genau. Erst auch gerade das Thema mit Russland, das war halt früher schon einfach ein potenzieller Massenmarkt für uns, ne, ist rausgegangen, aber ist wie es ist sozusagen. Und generell ist es ja auch die innenpolitische Landschaft sozusagen. Früher gab es eine Zeit lang, dass einfach zum Beispiel emissionsfreie Energie sozusagen auch gefördert wurde. Das ist wieder ausgelaufen. Jetzt geht es dann eher in Elektrolyse in Produktion, die gefördert wird. Oder wenn man mal rüberschaut auf die andere Seite des Atlantiks sozusagen, ich meine, das Thema Emissionen oder grüne Energie ist ja auf der Abschlussliste der Regierung an sich. Ne? Da hast du an sich als nett gesagt, ne? Aber ja. Das macht es natürlich nicht einfacher, dass man sagt, von wegen, man hat hier umweltfreundliche Lösungen, die so ein bisschen was beitragen, aber auch natürlich ihren Sinn haben auf der technischen Seite. Das heißt, wir dürfen uns hier nicht an dem Brennstoffzelle sozusagen als grünen Energieträger da festhalten, ja. was früher mal gezogen hat, so in die Richtung. Ne? Wir sind eher auf der Seite, dass wir einfach Verfügbarkeiten haben, wenig Wartung, dass wir einfach Vorteile bringen zu anderen Technologien, die die Brennstoffzelle einzigartig macht. Und die gibt's. Schwierigkeit ist halt, du musst halt in Deutschland zum Beispiel ausschreiben, du musst ja sozusagen schon bei der Ausschreibungserstellung mit reingehen, du musst sozusagen die ausschreibenden Stellen bedienen. Da gibt es in Deutschland wahrscheinlich Hunderttausende, die erstmal über die Technologie Bescheid wissen müssen, dass es sie gibt, dass es die in einem Zustand gibt, die verfügbar ist, die auch installierbar ist und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Markt ist halt einfach sehr groß, aber halt auch sehr komplex. Plus hast du halt Firmen, die schon drin sind, ne, die vielleicht alte Dieselgeneratoren einsetzen, die werden sich nicht einfach verdrängen lassen. Das kommt natürlich nochmal dazu. Ne? Aber generell, ich meine, wir sind sehr aktiv. Es gibt viele Spieler, die auf dem Markt sind, die auch in dieselbe Richtung gehen. Da ist man ja sozusagen zusammen vereint in dem, was man macht. Und es gibt ja auch schon viele Erfolgsgeschichten, wie eben den Behördenfunk in Deutschland, in Bayern als Beispiel, Baden-Württemberg, Brandenburg, aber auch in Dänemark, das, was wir jetzt hier dazu uns reingeholt haben zu nehmen. Der komplette Behördenfunk in Dänemark ist abgesichert mit Wasserstoffbrennstoffzellen. Das weiß halt keiner. Das hat kein so ein, das ist halt eher ein Nerdy-Thema.
Das sind diese Base Stations von den Behördenfunk, die ihr versorgt.
Genau, richtig. Ja.
Und das sind halt das schon, ist ja also, schon ein beeindruckendes Statement im Prinzip, wenn man sagt, wir sind hier verantwortlich dafür, dass es läuft.
Dass das Licht anbleibt.
Wenn der Strom ausfällt.
Und das ist ja die Schwierigkeit, was man jetzt auch in Berlin gesehen hat, sozusagen. Was ist denn eine kritische Infrastruktur? Was ist denn notwendig für den Betrieb oder auch sozusagen, um möglichst wenig Kapazitäten von Rettungskräften, von Polizei und sowas zu binden? Also da ist ja, also Berlin als Beispiel, jetzt, da war da dieser Anschlag, was ja ein Unding ist, so in der Größe, ne? Themen, die halt nicht abgedeckt oder nicht abgesichert sind. Also Behördenfunk funktioniert so, ne? Aber Altenheime, Krankenhäuser glaube ich auch, aber Altenheime zum Beispiel, die mussten umgelagert werden, ausgelagert werden. Da gibt's, und das war jetzt ein Anschlag, ist natürlich eine bescheidene Situation, aber es kann ja auch eine Naturkatastrophe sein. Jetzt hier der Sturm, oder ich denke da zurück an Münster 2006 oder so, oder auch wieder Berlin, Köpenick, wo dann irgendwie ein Baggerfahrer eine Hochspannungsleitung irgendwie gekappt hat aus Versehen. Ja. Kann passieren. Das ist jetzt unabhängig von der Krisensituation, aber der Schutz der Bevölkerung plus eben dann auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen plus eben auch wiederum Kapazitäten, die vorgehalten werden von Polizei, Rettungskräften, das muss ja alles in ein Szenario reingegeben werden. Und umso mehr du absichern kannst, umso mehr du automatisieren kannst, um was du dir nicht kümmern musst, umso einfacher macht es das der Gesellschaft oder auch den allgemeinen Kräften, um die Kapazität und Energie zu bündeln und für was anderes einzusetzen, für die Versorgung von Lebensmitteln und so weiter und so fort. Ne?
Vielleicht noch eine Frage, weil wir ja vorher, also in der ersten Folge haben wir es ja schon angesprochen, dass ihr profitabel seid, weil nicht der einzige Brennstoffzellenhersteller, der profitabel ist. Warum funktioniert dieser Business Case für euch, wo viele, viele andere im Prinzip dasselbe ausprobieren und es nicht schaffen?
Ja, manchmal ist es, also, glaube ich, so ein Mittelding zwischen, wie man aufgestellt hat, Unternehmen, also unsere Gesellschafterstruktur und auch die Geschäftsführung ist einfach schon sehr lange dabei. Es ist ja ein sehr konstantes Setup letztendlich, dass man auch entsprechend vorplanen und auch die Risiken abschätzt und auch nur da investiert, wo es notwendig ist, dass man nicht in die Vollen geht. Jetzt nehmen wir ein Beispiel von Wettbewerber, den jetzt nicht mehr da ist, denn ja kein Name oder so. Aber die haben jetzt erstmal dann so eine riesen Fabrik hingesetzt und wie Niveau aller Tesla eine Gigafabrik aufbauen wollen und da war halt einfach überhaupt keine Aufträge dabei. Ne? Also Das ist halt zum Scheitern verdammt. Und bei uns ist halt das, wie gesagt, diese einfach die Struktur vom Unternehmen ist gut gewachsen, ist in einem sehr guten, in der Geschwindigkeit gewachsen, dass man auch sehr wirtschaftlich arbeiten konnte. Und wir hatten halt, muss man auch sagen, ganz klar das Glück, dass es eine Anwendung gab, die dann einen gewissen Durchbruch geschafft hat. Also es war, also wäre man da irgendwie 5 Jahre später erst drauf kommen oder wäre der Markt drauf gekommen, dass sowas gibt, wäre man vielleicht auch nicht mehr auf dem Markt, kann sein. Ne? Also das neben unternehmerischen Handeln, was wie gesagt hier unserer Geschäftsführung zu verdanken ist, plus auch dem Thema sozusagen, dass der Markt einen Durchbruch geschafft hat, die Produkte im Markt einen Durchbruch geschafft haben, das ist dann eher, muss man sagen, Glück gewesen. Das hätte auch nicht kommen können. Und dann wären wir wahrscheinlich auch als Team vielleicht nicht mehr da.
Mhm. Ja.
Also ehrlich muss also es sein, weil sonst...
Musterlösung.
Genau,
das ist die
genau.
Mischung aus Vorsicht, das richtige Risiko eingehen und dann Glück.
Richtig, richtig. Oder halt einfach auch gut. Ich meine, wir haben, was schon immer stark war bei SFC, war einfach das Marketing, muss man mal vorheben, sozusagen diese Marktaufbereitung, die wir als Monopolist, wie wir ja damals schon waren,
ja.
Das mussten wir alles selber machen. Wir mussten von A bis Z, da gab es keinen großen Hersteller, der sich das gleiche Thema angenommen hatte. Wir mussten es wirklich von Grund auf neu eröffnen und die Probleme der Kunden verstehen und dann mit dem Produkt lösen. Ne? Mhm. Und vor 10 Jahren gab es halt keine mobilen Kameratürme, deswegen gab es die anderen gar nicht. Das heißt, man hätte gar nicht diesen Markt bedienen können, weil der wurde sozusagen erst entwickelt und dann kam man drauf, oh, Netzfernsysteme, eine Brennstoffzelle passt ja perfekt dazu.
Ja.
Und so war das sozusagen das Zusammenspiel.
Dieses Marketing, ja, vielleicht das als Abschluss noch. Wir erreichen leider jetzt schon wieder hier die Marke von einer halben Stunde und das soll jetzt keine Lobhudelei oder sowas sein. Aber dieses Marketing von SFC finde ich auch deshalb so gut, weil man da immer das Gefühl hat, man kriegt da eine Lösung. Man kriegt da nicht irgendwie ein Produkt quasi, da muss man selber schauen, eben wie einem das weiterhilft. Sondern ich habe immer so den Eindruck, wie gesagt, ja, das ist ja hier jetzt nicht gesponsert oder irgendwie sowas, sondern das ist jetzt wirklich das, was ich mir immer so gedacht habe in den letzten Jahren. Eben halt, wenn man quasi Werbematerialien sieht oder euch auf irgendwelchen Messen sieht, ja, da wird nicht irgendwie sozusagen halt angezeigt, ja, wir sind ein Verkäufer von Brennstoffzellen, eben halt kauft unsere Brennstoffzellen und ja, schaut dann halt, was ihr damit macht, sondern es wird immer diese Message verbreitet, ja, du brauchst in deinem Wohnwagen Strom, ja, hier ist die Lösung und du bekommst alles von uns quasi, eben sowohl die Brennstoffzelle wie auch den Brennstoff. Du musst dich im Endeffekt um nicht viel kümmern, sondern du bekommst von uns die Lösung. Und das finde ich eine ganz, ganz starke Message jetzt speziell, um vielleicht auch den Bogen wieder zur letzten Woche noch zu schlagen, jetzt auch wieder halt für diesen, obwohl das natürlich nicht mehr das größte Segment für euch ist, aber dieser Heimanwendungs- oder halt Campingmarkt, da sind halt viele Laien natürlich unterwegs und natürlich gibt es da ein paar so Freaks, die fuchsen sich da gern rein quasi und installieren dann da verrücktes Zeug in ihrem Wohnmobil, aber da möchte wahrscheinlich der normale Kunde halt einfach sein Problem gelöst haben quasi und das finde ich
genau,
ja, muss schon sagen, hervorragend. Das ist tatsächlich auch was mir immer auffällt, dass das Marketing von SFC unterscheidet von anderen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein bisschen das Portfolio, was wir aufgebaut haben. Wir haben ja neben eben diesen Brennstoffzellenmodulen, die verbaut werden können und integriert werden können, haben wir auch Lösungen, die eben dann Lösungen für Industriekunden mit sich bringen. Zum Beispiel Schallschranktechnik, wo was verbaut ist, wo man Schnittstellen hat, die einfach definiert sind und der Kunde kann sich direkt anschließen. Weil was wir eben sehen ist, der Kunde braucht an sich ja keinen Brennstoffzellen-Stack oder keine Brennstoffzellen-Modul, sondern er braucht eine Lösung für sein Problem. Und die können wir ihm eben liefern. Wir kombinieren auch mit Solartechnik, Batterietechnik und so weiter und so fort. Das ist dann das Solution-Geschäft, was wir aufgebaut haben. Der Kunde braucht am Schluss eine Lösung für sein Problem und er braucht es halt nicht nackert irgendwie auf der Straße liegend, sondern der braucht ein Gehäuse drumherum, der braucht einen Shelter, der braucht dann einen Zugang, elektrisch Eingang, Ausgang, Datenschnittstellen. Eine Blackbox, um sein Problem zu lösen. Und die können wir eben mit dem Portfolio, was wir haben, eben auch liefern. Ne? Also, und das macht es eben auch so speziell, wie du schon sagst. Das sind einfach, wir haben dann ein gutes Portfolio aufgebaut. Das Marketing ist das eine, aber die Lösung gibt es ja auch so ausgereift und entwickelt auf dem Markt. Heißt, wir können da ein ziemlich breites Spektrum anbieten an integrierten Lösungen für eben Themenfelder, die man so nicht auf dem Schirm hat vielleicht.
Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall für diese ganzen Einblicke und dass du dir die Zeit genommen hast, das mit uns zu teilen. Zum Thema Marketing haben wir noch gesagt, ihr seid jetzt auch auf der eWorld in Essen. Vielleicht, dass ihr, liebe Zuhörer, davon auch mitbekommt. Die steht dir jetzt wirklich in den nächsten Tagen an. Wir werden auch da sein, ihr Martin und ich. Und
ja, genau.
Wenn wir drei uns dann treffen und möglichst viele von euch, liebe Zuhörer, dann genau. Wird das natürlich eine schöne Party da.
Ja, die Party. Ich habe die Hotelpreise gesehen. Ich weiß nicht, die Party ist mir ganz schön verdorben, aber ja.
Ja, ich habe erst gestern gebucht. Also das, ja, aber, aber generell, das ist, wir sind eben auch Aussteller auf der eWorld, Halle 2. Und wer vorbeikommen will, sehr, sehr gerne, 10. bis 12. Februar. Und wir haben jeden Tag um 17 Uhr einen kleinen Biercall. Das heißt, wenn man da, nachdem man noch auf der Messe war, nochmal vorbeischauen will, herzlich willkommen, immer sehr gerne. Das ist eine sehr, sehr spannende Messe. Eben hier geht es eben hauptsächlich um das Thema Energie- und Gasversorgung, Wasserversorgung, und da bieten wir coole Lösungen, haben einen schönen Stand und ja, freue mich. Das wird richtig gut.
Super, ja, dann sehen wir hoffentlich möglichst viele von euch auf der eWorld in Essen. Die findet ja statt vom 10. bis zum 12. Februar. Das heißt, es ist nicht mehr lange hin. Und wenn ihr euch die Wartezeit bis dahin vertreiben wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wie immer der Hinweis, schaut doch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Dort findet ihr auch Links, die ihr mal nutzen könnt, denen ihr folgen könnt, um zum Beispiel auch zur Webseite von SFC zu gelangen und da mehr an Einzelheiten und Details zu erfahren. Ihr findet auch ein Kontaktformular auf der Webseite, das ihr ausfüllen könnt, wenn ihr uns Nachrichten zukommen lassen möchtet. Ihr könnt uns auch Nachrichten zukommen lassen, indem ihr unsere E-Mail-Adresse nutzt, kontakt@hydrogenbar.de. Und selbstverständlich, wenn ihr Nachrichten an Stefan habt, dann nutzt gerne auch diese Wege. Und wir leiten die Nachrichten an Stefan entsprechend weiter. Und ja, jetzt gehen wir schon auf die 35 Minuten zu. Jetzt wird es wirklich Zeit, Stefan. Es tut uns leid.
Alles gut. Vielen lieben Dank. Ich wünsche eine gute Zeit und wir sehen uns in Essen.
Jawohl. So machen wir es. Bis bald.
Bis dahin.
Ciao.
Danke. Tata.